Hallo, willkommen beim anarchistischen Radio.
Ja, hallo, heute fange ich einmal an. Ich bin hier von der Lisa und ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Lisa, wer wir sind. Also für die, die jetzt mit dem Namen gar nichts anfangen können, das ist die Libertäre Initiative Sozialarbeitender, ein Syndikat im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und ich bin heute eben von der Lisa da, um ein bisschen was davon erzählen. Und ich denke, wir fangen die Sendung mal an mit ein bisschen Musik.
Hätte es jemand da von der Libertären Initiative Sozialarbeitender?
Ja, hallo.
Wird uns ein paar Geschichten erzählen.
Ja, also ich habe schon kurz begonnen, eben die Lisa vorzustellen, für all jene, die sich darunter nichts vorstellen können. Ich möchte dazu noch ein paar Sätze verlieren, nicht allzu viel. Und zwar möchte ich sagen, dass es jetzt die Lisa seit ein bisschen über einem Jahr gibt, dass sie eben für Leute da ist, die im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten Und das sind jetzt nicht nur Sozialarbeiterinnen, sondern halt auch Angestellte, Bürokräfte, Raumpflegerinnen. Und was es da sonst noch alles gibt an geringfügig Angestellten, an Zivildienstleistenden, also für all jene Menschen steht die LISA offen, sich daran zu beteiligen, und zwar im Sinne einer Basisgewerkschaft eben, die wir sein wollen und wo wir halt im Begriff sind, diese aufzubauen im Moment. Basisgewerkschaft bedeutet für uns, dass wir eben versuchen, unsere Interessen im Arbeitsbereich selber zu vertreten, dass wir versuchen, unseren Arbeitsbereich so gut es eben möglich ist, auch selber zu gestalten und zu definieren. Das ist eben ein großer Unterschied zum ÖGB und anderen Gewerkschaften, die es halt so gibt. Also in Österreich gibt es nur den ÖGB halt. Und wir wollen eben etwas ohne Funktionärswesen auf die Beine stellen, sind derweil noch in den Kinderschuhen, möchte ich sagen, aber stehen eben für alle Interessentinnen offen. Weil ich vorher angesprochen habe, die Selbstorganisation des eigenen Arbeitsbereiches, da handelt es sich in dem Fall eben um den Sozial- und Gesundheitsbereich. Das ist ein Bereich, der durch ein paar ganz spezielle Charakteristika geprägt ist und ein bisschen anders ausschaut als andere Arbeitsfelder, die nicht Dienstleistungen oder Sozialleistungen produzieren, sondern eben vielleicht materielle Güter herstellen. Was da die besonderen Merkmale sind eben in der Sozialarbeit oder in der sozialen Arbeit und im Gesundheitsbereich auch weitgehend, das werde ich euch dann nach dem nächsten Lied nochmal erzählen.
Erzählen
über den Arbeitsbereich, in dem wir uns eben bewegen, wenn wir soziale Arbeit leisten. Und wenn wir uns eben unser Arbeitsumfeld anschauen als Arbeitende in diesem sozial genannten Bereich, dann stellen wir ganz schnell fest, dass es da Dinge gibt, die mit sozial, sagen wir mal, ein bisschen weniger zu tun haben. Wir werden zwar häufig in Vereinen arbeiten, in sogenannten Non-Profit-Unternehmen oder Social-Profit-Unternehmen oder wie die auch immer heißen, die eben sich in den Verdienst des Sozialen stellen. Es braucht vielleicht nicht einmal mehr als einen Blick, um festzustellen, dass diese Vereine und NGOs und NPOs und wie sie alle heißen, eigentlich auch nach kapitalistischen Gesichtspunkten funktionieren. Das heißt, auch die wollen eben die sozialen Dienste, die sie anbieten, verkaufen und das möglichst effizient, sage ich jetzt mal höflich, oder halt, wie es dann oft ist, einfach nur billig. Das nennt sich dann ökonomisches Handeln, und betroffen von diesem Art von Handeln sind jene Menschen, die eben von diesen NGOs Dienstleistungen benötigen. Also in der Sozialwelt sprechen wir von Klientinnen oder neuerdings von Kundinnen, die eben diese Dienstleistungen dann quasi konsumieren wollten. Wie es zu diesen Neusprechsachen kommt und dass die von der Realität weit entfernt sind, dass es dann nicht um ein Shoppen geht, das setze ich jetzt einmal voraus und möchte ich gar nicht weiter ausbreiten. Für die, die in diesem Bereich eben arbeiten, hat das auch massive Auswirkungen, nämlich die, dass wir uns in prekären Arbeitsverhältnissen wiederfinden. Also der Sozialbereich ist nicht unbedingt einer der gut bezahlten, was auch damit zu tun hat, dass es ein Bereich ist, der ganz stark aus einerseits aus dem bürgerlichen Bereich, aber dort vor allem als Arbeitsfeld der Frauen angesehen war und somit etwas ist, was man gar nicht so gut bezahlen muss, weil das machen eh nur Frauen, sage ich mal, machen auch heute noch zu einem Großteil Frauen. Und zweitens einmal macht man sie auch irgendwie gern, weil es ist ja auch etwas, was zum Beispiel NGOs bewerben als Arbeit mit Sinn, also etwas, was einem Selbstwert gibt und eben nicht bezahlt werden muss in dem Fall. Wir können also auch feststellen, dass das heute noch so ist, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ganz gut dabei sind, auf Missstände hinzuweisen in diesem Bereich, wenn es um Veränderungen für die Leistungen von unseren Klientinnen geht, sprich wenn denen was gestrichen wird, wenn sich dort die Zugangsmöglichkeiten zu Dienstleistungen ändern, dann schaffen Sozialarbeiterinnen ab und zu oder immer wieder auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren und vielleicht ein bisschen gegenzusteuern, wenn es so die Geschäftsführung des Vereins zulässt und all jene, die eben die Öffentlichkeitsarbeit machen. Wenn es um die eigenen Arbeitsbedingungen geht, dann ist es ein bisschen mehr mau. Dann schaffen wir es oft nicht, eben darauf zu schauen, dass wir auch unsere Überstunden ausbezahlt bekommen, dass wir auch im Krankenstand sein dürfen, was so viel heißt, wie oft gehen Kolleginnen nicht in Krankenstand, weil die Einrichtung einfach unterbesetzt ist und dann mag man auch nicht anderen irgendwie mehr Arbeit aufhalsen, indem man selber zu Hause ist und krank ist, sondern da geht man halt auch arbeiten. Und das sind eben solche Mechanismen, die halt ganz eindeutig halt auf dieses ökonomische, sprich kapitalistische Handeln der Vereine zurückzuführen ist und wo wir, die da in dem Bereich arbeiten, vielleicht auch uns überlegen sollten, wie wir da uns gemeinsam gegen diese Art der Verwertung unserer Arbeitskraft oder einfach unserer Energie, die wir zur Verfügung haben, vielleicht einmal zur Wehr setzen können, zu schauen können, dass es auch uns in unserem Beruf irgendwie besser geht. Und auch dafür soll eben die Lisa eine Anlaufstelle sein, wenn es blöd läuft im Betrieb, wenn irgendwie die Arbeitsverhältnisse schlechter werden, wenn es in eine Richtung geht, die halt von der Basis ganz eindeutig als negativ eingestuft werden kann. Wir haben immer offene Treffen von der Lisa. Schaut einmal vorbei. Den nächsten Termin könnt ihr auf unserer Homepage lesen, also auf unserem Blog, den wir zurzeit noch betreiben. Die Adresse von unserem Blog ist lisasyndikat zusammengeschrieben.wordpress.com. Und ja, dort ist eben auch angekündigt, wann wir uns treffen. Dort sind auch Texte zu dem, was wir so machen. Und einer dieser Texte, den möchte ich dann nach dem nächsten Lied auch ein bisschen auszugsweise vorlesen. Der ist von der CNTIT aus Frankreich in Lille. die eben auch eine Stellungnahme dazu gemacht haben, wie es im Sozialbereich so zugeht. Und der Text ist dann Personen in prekären Arbeitsverhältnissen im Dienste des Prekariats.
Kann man vielleicht noch dazu sagen, dass in anderen Ländern durchaus auch relativ größere Gewerkschaften in dem Bereich gibt, also zum Beispiel die Usi Sanita in Italien und so, also wo man sieht, sowas gibt es auch und funktioniert und so.
Ja, das ist mehr als nur eine Idee, sondern das ist eine Idee und ein Konzept, das auch in anderen Ländern auch schon besser funktioniert als vielleicht zurzeit noch in Österreich. Aber wir sind ja dran, dass sich das ändert.
Genau. We'll be right back.
Gut, also wie angekündigt, werde ich jetzt einen Text vorlesen, der auch auf unserer Homepage zu finden ist, schon etwas überarbeitet. Und ja, ich werde noch nicht in voller Länge vorlesen. Und auch da geht es eben um soziale Arbeit aus Sicht von Anarcho-Syndikalistinnen aus Frankreich, die ebenfalls eben in diesem Bereich tätig sind, wie wir von der Lisa. Die Ambivalenz der Funktion des Sozialarbeiters ist bekannt. Zuständig, den am meisten Ausgebeuteten und Ärmsten zu helfen, ist der Sozialarbeiter gleichzeitig eines der Instrumente für den sozialen Frieden, eine notwendige Voraussetzung für das gute Funktionieren dieser Ausbeutungs- und Profitgesellschaft. Da er täglich diese schizophrene Situation erlebt, ist er dauernd dem Zynismus der Macht ausgesetzt und mit der Not der benachteiligten, verarmten und ausgestoßenen Bevölkerungsschichten konfrontiert. Unter der Schirmherrschaft, insbesondere der sozialistischen Macht, wurde die Verwaltung der Armut in den 80er Jahren durch die Vermehrung von Vereinen, genannt Sozialhilfe, Hilfe durch Arbeiterresozialisierung, rationalisiert. Das Geschäft lohnte sich. Der Staat, das Land und die Gemeinde wälzten die Verwaltung der Armut auf diese Vereine gegen eine gewisse finanzielle Unterstützung ab, um den Laden am Laufen zu halten. Wackeliger Status, Mindestlohn, Wahnsinnsstunden, der Sozialarbeiter befindet sich in einer Falle. Angesichts der Not der Hilfsbedürftigen schuftet er meistens ohne Bezahlung, jongliert mit Behördengängen, den willkürlichen Gesetzen, den niederträchtigen Verordnungen und versucht in diesem Papierkram-Labyrinth seinen Gleichgesinnten zu helfen, aufrecht stehen zu bleiben und einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu finden, in die das System unerbittlich gerät. Aber die 80er Jahre liegen sehr weit zurück. Die Zeit der väterlichen Almosen ist vorbei. Heute wird dem Sozialsektor befohlen, sich an die Marktgesetze anzupassen, die zu der Not sowie zu dem Rest der Gesellschaft passen. Die Schlüsselwörter haben sich verändert. Berechnung, Kontrolle, Rentabilität, Produktivität, das sind die neuen Werte, die das Funktionieren des Sozialbereichs beherrschen. Bis auf wenige Ausnahmen haben sich die staatlichen Hilfen für die Resozialisierungsvereine weiter verringert, während sich die Forderungen der Mächtigen noch verstärkt haben. Unter dem Deckmantel der Resozialisierung wird der Sozialarbeiter ungewollt zu einem Polizeispitzel, ein Kontrolleur der Not, eine Polizeihilfskraft, die die Überwachung der aus dem System ausgestoßenen Personen übernehmen soll. Und die Leute irren sich dabei nicht. Viele verzichten auf ihr Recht auf das Realeinkommen, um die Kontrolle über ihr Leben zu vermeiden, ihre Art und Weise in diesem Zustand zu überleben. Und zahlreiche Ausgeschlossene haben noch ganz andere Schwierigkeiten zu erleiden, da sie nicht den Verwaltungsnormen entsprechen, die Bedingung sind, diese Almosen zu erhalten. Man fühlt es täglich. Die Not ist mehr als ein Übel, das man ausmerzen muss. Es ist ein gefährlicher Makel geworden, der verwaltet, beherrscht und betreut werden soll. Diese Wiederholung betrifft alle, den Ausgeschlossenen sowie den Sozialarbeiter. Die Situation des Sozialarbeiters ist von da an nicht weit entfernt von dem seines Klienten. Wiederholt befristete Verträge, Teilzeitarbeit, Mindestlohn sind die Arbeitsbedingungen. Personen im Zustand des Prekariats, um das Prekariat zu betreuen, das muss man sich einmal überlegen. Eine Hilfsorganisation zu gründen bedeutet also zu beschließen, dass diese Organisation mit Dauer umgesetzt wird. Dass es ein konjunkturelles Ereignis ist, dass es kein konjunkturelles Ereignis ist, sondern eine Struktur, die integraler Bestandteil des kapitalistischen Systems ist. Es ist auch Aufgabe der Sozialarbeiter, die Rolle zu verstehen, die man sich spielen lassen will. In einer Gesellschaft, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen, wäre die Zukunft des Sozialarbeiters so schnell wie möglich zu verschwinden. Ja, also das war der Text von der CNTIT in Frankreich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es auch von der Lisa Texte gibt und auch diesen Text zum Nachlesen gibt. Und zwar auf unserem Webblog, den erreicht man unter lisasyndikat.wordpress.com oder einfach Lisa Syndikat zu googeln, dann findet man es auch. Und wer uns eine E-Mail schreiben will, erreicht uns unter lisa.syndikat@linuxmail.org.
Okay, dann spielen wir wieder ein bisschen Musik.
Die Welt, die liegt im Argen, und das ist schon lange so, weil zu viele böse Buben im Büro und anderswo böse Taten tun und taten und tun werden sowieso. Doch die Guten werden siegen und die Bösen werden verhauen. Ja, die Guten werden siegen, wenn die Guten sich mal trauen. Die Bösen, ganz böse, zu verhauen.
Ganz böse zu verhauen.
Guten werden verhauen.
Ja, ich möchte euch jetzt ein Buch vorstellen über einen Streik in Deutschland. Das Buch heißt eben 6 Monate Streik bei Gate Gourmet. Ist herausgekommen beim Verlag Assoziation A. Und da geht es um Folgendes. August 2005, London Heathrow. Nach einem Konflikt beim Caterer Gate Gourmet bringt ein wilder Streik die internationale Luftfahrt durcheinander. Am Flughafen Düsseldorf streiken Gate Gourmet Arbeiterinnen von Oktober 2005 bis April 2006. Sie sind mit massivem Streikbruch durch Leiharbeit konfrontiert. Ihr Gegner, der Finanzinvestor Texas Pacific Group, fordert immer weitere Zugeständnisse. Die Gewerkschaft weiß nicht weiter, aber die Streikenden wollen nicht aufgeben. Gelegentlich gelingt es Gruppen von Unterstützerinnen, den Streikbruch mit Blockaden zu behindern. Arbeiter und Arbeiterinnen finden Gefallen an den direkten Aktionen und Linksradikale begeistern sich für den Klassenkampf. Aus dieser Begegnung ist das Buch entstanden. In diesem Streik sind viele Probleme heutiger Arbeiter- und Arbeiterinnenkämpfe schlaglichtartig zutage getreten. Kolleginnen berichten, wie die Arbeit mit der Umstrukturierung durch die weltweit tätige Beratungsfirma McKinsey unerträglich wurde, wie sie angefangen haben, sich dagegen zu organisieren, wie die verbreitete Wut schließlich in kollektive Aktion umschlug, wie sie den Streik zu ihrer eigenen Sache gemacht haben und was danach geschah. Diese exemplarischen Erfahrungen stehen hiermit für zukünftige Auseinandersetzungen zur Diskussion. Und da gibt es unter anderem auch ein paar Zitate von Menschen, die dort gearbeitet haben. Die haben da befragt über den Streik eben Sachen gesagt, wie zum Beispiel ein LKW-Fahrer hat gesagt, wir haben immer gesagt, wie bei der Voyager, Widerstand leisten ist zwecklos, sie werden assimiliert. Also er meint damit die Zustände vor dem Streik. Dann ein anderer LKW-Fahrer sagt, ich bin froh, dass ich gestreikt habe, weil wir nicht das gemacht haben, was die immer wollten, was wir dagegen waren. Oder meine Küchenhilfe, die dort gearbeitet hat, zu zitieren, arbeiten oder streiken, vom Finanziellen her ist Arbeiten besser, aber vom Arbeiten her streiken. Wie gesagt, das ist im herausgekommen bei dem Verlag Assoziation A, von einem Kollektiv namens Flying Pickets verfasst. Es kommen sehr, sehr viel die Streikenden selber zu Wort. Es gibt auch eine Soli-Seite für diesen Streik. Und zwar www.gg-streik.net. Der Verlag Assoziation A findet ihr unter www.assoziation-a.de. Ja, nochmal ein Zitat von einer Frau, die dort gearbeitet hat. Das ist eine Küchenhilfe nach 4 Monaten Streik. Wenn mich jemand fragt, was ich vom Beruf bin, dann sage ich schon Berufsstreikerin, Dauerstreikerin. Wir kommen bald ins Guinness-Buch der Rekorde. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber irgendwann ist das immer das erste Mal. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Ja, so viel zu dem sehr interessanten Buch. Ja, dann so Musik wieder.
Sich nach Siegen, weil die Guten sich nicht trauen. Die Bösen, ganz böse, zu verhauen. Aber die Guten würden siegen und die Bösen würden verhauen. Ja, die Guten würden siegen, wenn die Guten sich mal trauen würden. Die Bösen, ganz böse, zu verhauen.
Ja, ich möchte noch von Termin kommende Woche hinweisen. Und zwar im EKH im Rahmen der subversiven Kantine. Am kommenden Mittwoch, das ist das 27.02. um 20 Uhr, gibt es eine Veranstaltung mit zwei Filmen über also die Filme Der Kampf der Gewalten und der Film Namenlose Helden. Da geht es um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das eine war ein sozialdemokratischer Propagandafilm, das andere war ein kommunistischer Film. Da steht eben in der Ankündigung: Otto Bauer resümierte über die Jahre 1918, 1919, Arbeiter und Soldaten hätten jeden Tag die Diktatur des Proletariats aufrichten können. Dass dem dann doch nicht so war, rechnete sich die sozialdemokratische Nomenklatur nicht zu Unrecht als ihr Verdienst an. Während in Berlin, München und Budapest die Arbeiterinnenklasse die Rätemacht erkämpfte, erschien 1919 der sozialdemokratische Propagandafilm Der Kampf der Gewalten, der das politische Selbstverständnis der Führung der SDAPÖ, das war die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, heute schlicht SPÖ, auf den Punkt brachte. Der Fabrikherr als gütiger Patriarch, die Arbeiter als ungeduldige Kinder, der Kampf um ein selbstbestimmtes Leben tritt als Frau auf, die die Arbeiter in ihr Unglück hetzt. Als Resümee bleibt: Die Arbeiter sind eine Kraft, doch ein Rumpf ohne Kopf. Demgegenüber zeigt die Produktion der kommunistischen Prometheus-Filmgesellschaft aus dem Jahr 1924 die Lebensrealität in der Zeit des Ersten imperialistischen Weltkriegs. Während der Arbeiter Scholz an der Front die Nachricht über den Tod seines Sohnes erhält und in großen Schlachten sein Augenlicht verliert, bricht seine Frau an ihrem Arbeitsplatz aus Entkräftung zusammen, verliert ihren Job und bekommt in einer schäbigen Dachkammer vom Arzt den lapidaren Tipp, doch mehr zu essen. Den Milliarden, die die Fabrikherren am Krieg verdienen, steht die Verelendung der Massen gegenüber, und als Resümee bleibt: Der Rumpf ist ohne Kopf wohl besser dran. Einleitend gibt es ein Referat über die Entwicklung des proletarischen Filmemachens in den 20er und 30er Jahren. Wie gesagt, das ist im EKH im 10. Bezirk in der Wielandgasse am kommenden Mittwoch, den 27.02. um 20 Uhr. Also gibt es diese zwei Kurzfilme mit anschließender Diskussion, wem es interessiert. Machen wir wieder ein bisschen Musik.
They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you would love to obtain. I asked the tedious guy if he'd tell me your name. I'd love to impress you with the best of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes.
Ja, hinweisen kann man vielleicht noch auf das Underdog Filmfest. Da geht es um Folgendes. Die dritte Ausgabe des Underdog Filmfests wird wie seine beiden Vorgängerinnen eine Plattform für Filme aller Genres und formaler Qualitäten bieten. Oberster Anspruch seitens der Organisation ist es bei den Veranstaltungen des Festivals, Sexismus, Rassismus und Homophobie aufzuzeigen, zu hinterfragen und zu bekämpfen. Wir rufen alle unabhängigen Filmschaffenden und VJs auf, ihre Arbeiten einzureichen und durch deren Inhalt, gestalterische Form, Produktionsweise und oder Distributionsstruktur das Profil des Festivals mitzubestimmen und zu stärken. Das läuft eben unter den Überschriften subversiv, autonom, inkorrekt. Ja. Also mehrere Informationen darüber gibt es auf www.underdogfilmfest.org. Da können Arbeiten bis zum 29. Februar noch eingereicht werden.
Ja, und aus aktuellem Anlass, also all jene, die sich mit offenen Augen durch Lokale bewegen und so, wird es vielleicht aufgefallen sein, es gibt die ersten Plakate für das A-Camp 2008 in Österreich. Also es wird jetzt zum dritten Mal stattfinden. Und zwar wird es stattfinden Ende Juli. Ich schätze mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es der 17. oder 18. bis 27. Juli ungefähr, da in der Gegend. Und Informationen findet man auf der dazugehörigen Homepage, und zwar ist das www.acamps.net, und Acamps schreibt man entweder mit Bindestrich oder ohne, weiß ich gar nicht, ich glaube eher mit. Ja.
Ja, es ist ein sehr nettes Camp, wo Leute vor allem auch aus Osteuropa oft zusammenkommen.
Aus allen Teilen von Europa, ja, und auch aus Osteuropa. Zum Vernetzen, Kennenlernen und Austauschen, was es da alles gibt. An Initiativen, Gruppen und Individuen, die den Anarchismus als eine sehr gute Sache sehen, so wie wir da.
Hinweisen kann man vielleicht auch noch auf das Projekt Bunkerhitten, das es seit kurzem gibt. Die Selbstbeschreibung ist folgendermaßen von dem. Wir, die Initiative Bankerhütten, sind Banks, die in der Jungstraße rund um den Treffpunkt und rund um den Treffpunkt auf der Wienermayr-Hilfer Straße. Am 15.12. letzten Jahres haben wir das für uns viel zu kleine Haus in der Jungstraße 45 bezogen. Die Bankerhütten ist ein selbstorganisiertes, unkommerzielles Wohnkultur- und Sozialprojekt von, mit und für Banks, in dem wir nach unseren Vorstellungen leben. Verträge sind noch keine ausgefertigt, also werden wir sehen, ob die Gemeinde diesmal ihr Wort hält. In der Verhandlungsrunde am 24.10. hat die Gegenseite die uns schon zugesicherte Vertragsklarheit gekippt. Das Resultat von 2,5 Jahren Arbeit. Statt des geforderten und vereinbarten Vertrags für das Gesamtobjekt sollen jetzt einzelne Nutzungsvereinbarungen mit den Bewohnerinnen abgeschlossen werden. Am 2.11. und in weiterer Folge konnten wir trotz dieser und anderer Vorgaben darüber Einigkeit erzielen, dass die Bankerhütten weitestgehend in der ursprünglich ausgehandelten Form umgesetzt wird. Wir fordern dennoch nach wie vor einen unbefristeten Hauptmietvertrag für den Verein Bankerhütten und über das in Gemeindebesitz befindliche Objekt. Der Treffpunkt Marilferstraße wird weiterhin bestehen bleiben. Deshalb fordern wir die Aufrechterhaltung der Anlaufstelle des sozialarbeiterischen Projekts Accept in der Windmühlgasse und lehnen die von der Stadt erwogene Umsiedlung in die Bankerhütten ab. Mietfreies Wohnen für alle, EKH-Verträge her, Düwi bleibt, Movimento zurück, Wagenplatz vor. Alles für alle. Jo.
Machen wir noch einmal Musik, ne?
Lotte Meier aus der Grevelstraße 8 hat sich zwar ihr Lebtag aus Beten nichts gemacht, doch neulich ging sie trotzdem in die Kirche zum Pastor, zum Gemeindeflohmarkt für so'n Land am Äquator. Sowas kommt vor. Beim Pastor traf sie Musa, der kam aus der Türkei. Doch war er Kurde und auch in der falschen Partei. Drum konnte er nicht bleiben, wo er gern bleiben wollt. So hat er sich dann eines Nachts nach Deutschland fortgetrollt. Doch hier bei uns in Deutschland war er auch nicht gern gesehen. Sohn Heinz von der Behörde sagte ihm, er müsse gehen. Drum tauchte Musa unter und lebt jetzt hier illegal. Denn lieber als Gefängnis ist ihm das allemal. Ist ja auch normal. Frau Meier hat erst mal mit Musa nett geplauscht. Über dies und über jenes auch Rezepte ausgetauscht. Doch dann auf ihrem Heimweg, da kam ihr die Idee. Wie wär's, wenn ich mit Musa zum Traualtar geh? Gedacht, gelacht, gemacht, zuerst tut sie sich Rat, besorgt alle Papiere und schreitet dann zur Tat und holt aus der Kommode ihr altes Hochzeitskleid. Jetzt kommt mein vierter Frühling, Lieselotte ist bereit. Es ist soweit, ihr wisst Bescheid. Doch als sie dann mit Musa beim Standesamt anpocht, bekommt sie dort zu hören, sie gehöre eingelocht, weil sie ihn ja offensichtlich nicht aus Liebe ehelicht. Die Liebe muss bewiesen sein, sonst käm sie vor Gericht. Ja, ja, so nicht. So geht das nicht. Gut, sagt sich Frau Meier, das wäre doch gelacht. Ich hab schon anderen Leuten was ganz anderes vorgemacht. Wo solch an Liebe mangelt, da denk ich sie mir aus. Und vorsichtshalber pennt mein Gatte jetzt bei mir zu Haus auf meiner Couch. Ein paar Tage später werden sie getrennt befragt über ihren Partner und was ihm so behagt. Welche Farbe hat die Zahnbürste, welches Deo er benutzt und wer in ihrem Haushalt das Badezimmer putzt und wer's verschmutzt. Frau Meier ist gewappnet, antwortet souverän, mit Spickzettel im Ärmel auch im Alter kein Problem. Und nach bestandener Prüfung werden sie schließlich getraut. Doch dann vom Standesamt haben sie nicht schlecht gestaunt. Denn Frau Meiers ganze Freundinnen stehen dort Hand in Hand. Jeweils mit einem Menschen aus einem anderen Land. Denn ihr Kaffeekränzchen hat kollektiv beschlossen, wir reichen denen, die es brauchen, unsere Flossen zum Bund fürs Leben. Na eben, geht doch, scheißt auch auf Herrn Chili. Und statt den Flitterwochen haben sie so manche Nacht mit ner Flasche Raki und Backgammon spielen verbracht.
Ja, das war's eigentlich, mehr oder weniger für heute. Nächste Woche eh wieder mit anderen Themen.
Und ja, bleibt nichts anderes, als noch einen schönen Sonntagabend zu wünschen. Und nächste Woche um dieselbe Uhrzeit gibt's wieder anarchistisches Radio.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Die Bäh-